Deutschlandfunk zur Diskussion.
Junge, offensichtlich wohlhabende Erwachsene, die rassistische Parolen singen, ein angedeuteter Hitlerbart und dazu der partytaugliche Sound eines Italo-Hits. Diese Szenen aus dem Sylt-Video kennen mittlerweile wohl die meisten. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt bereits. Zu Gigi D'Agostinos L'Amour Toujours kommt es aber nicht nur auf Sylt zu menschenfeindlichem Verhalten. Bundesweit werden Fälle bekannt. Was sagt uns das über Rechtsextremismus und Rassismus in unserer Gesellschaft? Was lehrt uns die Debatte über den Fall in der Sylter Bar? Und wie gefährlich ist es, wenn etwas Alltägliches wie ein Partysong rechtsextrem vereinnahmt wird? Darauf suche ich Antworten. Mein Name ist Christoph Schäfer und das sind meine Gäste. Paula Diehl ist Politologin an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, von dort auch zugeschaltet. Sie kann uns erklären, wie ein solcher Code, ein solches rechtsextremes Symbol entsteht. Hasnain Kasim ist freier Autor in Wien. Auf X kritisiert er eine Doppelmoral im Umgang mit dem Sylt-Video. Was er damit meint, das wird er uns später erklären. Und aus München hören wir Martin Hagen, FDP-Landeschef in Bayern, der vor wenigen Wochen bei den jungen Liberalen einen ähnlichen Fall wie auf Sylt erlebt hat. Herr Kasim, Party, Alkohol und rechtsextreme Parolen. Warum erreicht das Sylt-Video so viele mit dieser Reichweite?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass da plötzlich Leute so etwas machen, die man eigentlich nicht so zu diesem typischen Kreis der Rechtsextremisten, der Gröler vermutet. Ich hätte das schon getan. Ich weiß, dass es das in allen Gesellschaftsschichten gibt. Aber üblicherweise geht man immer davon aus, dass das arme, abgehängte Leute sind, ungebildet, Globalisierungsverlierer. Und die, die da jetzt auf diesem Video zu sehen sind, sind zumindest oberflächlich betrachtet, ich kenne die ja nicht, aber so dem Anschein nach sind die alle das Gegenteil davon. Das sind Leute, die mit der Globalisierung kein Problem haben. Im Gegenteil, wahrscheinlich profitieren sie davon. Das sind rich kids, die sind wahrscheinlich sehr gebildet. Und die grölen jetzt so etwas in die Kamera und schämen sich nicht einmal, das zu filmen und zu veröffentlichen. Und ich glaube, das ist so die Empörung. Ein bisschen hat mich das Ausmaß aber schon verwundert, denn dieses Lied und eben auch mit diesem dazu erfundenen Text, den Rechtsextremisten da für sich entdeckt haben, das ist ja schon oft verbreitet worden. Ich kenne das gleiche Lied mit dem gleichen Text von anderen Partys, von irgendwelchen Dorffesten in Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern gab es das, glaube ich, auch. Also ich habe auch schon mal vor langer Zeit, bestimmt ein Jahr her, so etwas mal auf Twitter geteilt und kritisiert. Und jetzt plötzlich geht das aber so viral. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man, wie gesagt, mit Leuten, mit diesem Typus Menschen nicht gerechnet hat.
Mhm. Frau Diehl, was denken Sie?
Ja, ich glaube, das ist etwas symbolartig geworden, gerade weil wir uns bequem gemacht haben und haben immer nach außen geschoben, sagen, das sind die, die von der Gesellschaft exkludiert werden, die rechtsextrem werden oder damit sympathisieren. Aber wir wissen von der Wissenschaft, wissen wir seit langem, dass es nicht so ist, dass diese Art Einstellung überall in der Gesellschaft verbreitet ist, durch alle Schichten. Tatsächlich ist, glaube ich, da etwas, was beunruhigend ist, und zwar dieses demonstrativen Darstellen von rechtsextremen Gesinnungen bei einem Klientel, das mehr zu verlieren hat als diejenigen, die schon sowieso prekär sind. Mhm. Und das zeigt schon, wie selbstverständlich bestimmte Ideen innerhalb der Bevölkerung geworden sind.
Man könnte natürlich jetzt auch die Reaktion auf das Video, Frau Diehl, als Ausdruck einer starken Zivilgesellschaft verstehen.
Ist es ja auch. Also es ist sehr stark eine Möglichkeit gewesen, um zu sagen, nicht weiter, und wir tolerieren das nicht. Es gibt eine vielfältige Palette von Reaktionen darauf, aber zumindest gab es eine Grenze, die deutlich geworden ist. Und das macht natürlich schwieriger für Nachahmertäterschaft. Ne? Also das ist schon etwas, was notwendig ist, nämlich immer ein Stoppschild zu setzen und zu sagen, das ist jetzt nicht tolerierbar.
Das thematisieren wir später auch noch weiter. Herr Hagen, rechtsextreme, menschenfeindliche Parolen zu einem Italo-Disco-Hit. Diese Situation, die kennen Sie schon, denn genau dazu kam es vor wenigen Wochen auch bei Ihnen in Bayern, bei den jungen Liberalen, nach einem Landeskongress. Es ging um denselben Song und dieselben Parolen. Aber der Fall hat weniger Aufmerksamkeit bekommen. Warum?
Das weiß ich nicht. Bei uns intern hat das sehr große Aufmerksamkeit bekommen, weil wir alle unglaublich schockiert waren. Eben gerade weil es im Kreise von jungen Liberalen, im Kreise von FDP-Mitgliedern passiert ist, wo man ja davon ausgeht, wer Mitglied der Partei von Thomas Dehler, von Hildegard Hamm-Brücher, von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist, also der bayerischen Liberalen, aus den Persönlichkeiten hervorgegangen sind, die sich in der gesamten Zeit der Bundesrepublik immer für eine offene, liberale, weltoffene Gesellschaft eingesetzt haben. Wer da Mitglied ist, der kann doch nie solche Parolen grüllen. Und dass das passiert ist, hat uns wahnsinnig schockiert. Und ich war froh, dass dann die jungen Liberalen auch sehr, sehr konsequent direkt dagegen vorgegangen sind. Es gab eine Intervention noch auf dieser Party. Die Party war danach auch sofort beendet. Und es gab auch eine ganz klare Ansage, wer sowas ruft, kann nicht Mitglied der jungen Liberalen in Bayern sein. Und entsprechend sollte man da, glaube ich, auch verfahren.
Also es geht ja auf Recherchen der Süddeutschen Zeitung zurück, was Sie gerade geschildert haben. Sie wurden ja, oder Ihr Landesverband wurde ja darauf auf aufmerksam gemacht von den Kolleginnen und Kollegen.
Wir kannten das schon vor der Recherche der Süddeutschen Zeitung. Das war innerverbandlich, haben wir das selbstverständlich von den jungen Liberalen auch erzählt bekommen. Und haben auch, bevor die Süddeutsche berichtet hat, ja schon einen Beschluss gefasst als Präsidium der FDP, dass diese Personen, die da dabei waren, die Partei zu verlassen haben.
Aber es gibt ja zwei Julis, die auch ihre FDP-Parteimitgliedschaft niedergelegt haben. Ist damit der Fall für Sie gegessen oder gibt es weitere Aufarbeitungen in Ihrer Partei, wie es dazu kommen konnte?
Der konkrete Fall ist damit gegessen, aber natürlich müssen wir uns Gedanken machen, warum es überhaupt dazu kommen kann, ob wir irgendwo in der Vergangenheit vergessen haben, Stoppschilder hochzuziehen. Ich meine, das war eine Party der jungen Liberalen. Auf dieser Party wird immer die sogenannte Juli-Hymne gesungen. Und in dieser Juli-Hymne, da gibt es die Textzeile, wir reichen Fremden gern die Hand, Bereicherung für unser Land. Das heißt, da wurde Hand in Hand dieses Lied gesungen und offenbar zwei Stunden später grölen die gleichen Leute Ausländer raus. Es ist nicht zu fassen und ich glaube, wir müssen als Gesamtgesellschaft überlegen, was da in den letzten Jahren verrutscht ist.
Ich habe ja schon erwähnt, es gibt mehrere Fälle dieser Art. Herr Kasim, Sie haben mir im Vorgespräch zu dieser Sendung auch erzählt, dass Sie in Ihrer Laufbahn als Bundeswehrsoldat, das liegt ein bisschen zurück, auch Verantwortung trugen und sich mit rechtsextremen Einstellungen bei der Truppe auseinandersetzen mussten. Was war da und wie haben Sie damals reagiert?
Ich wollte damit nur sagen, das ist kein Einzelfall. Und Sie fragten ja gerade Herrn Hagen, ob damit das Thema gegessen ist. Ja, in dem Einzelfall mag das so sein. Dieses Thema ist grundsätzlich nie gegessen. Demokratie muss wehrhaft sein und wir müssen immer wieder darauf achten, ob so etwas hochkommt. Und ich habe das in der Bundeswehr damals erfahren, dass als Offizier, der ich damals war bei der Marine, dass es solche Dinge immer wieder gibt. Es wurde dort auf Booten, auf Einheiten, gab es dann plötzlich mal jemanden, der irgendwie mit Nazi-Devotionalien handelte. Es gab Partys, wo Uniformen getragen wurden, die heute in der Bundeswehr überhaupt nichts verloren haben. Es wurden dort Hitlergrüße gemacht, es gab Hitler-Partys und so weiter, Nazi-Partys. Und dann musste man damit natürlich umgehen. Und selbstverständlich bin ich damit umgegangen, sind wir damit umgegangen. Ich war kein Disziplinarvorgesetzter, aber Vorgesetzter. Letztlich mussten das dann höhere Instanzen entscheiden und solche Leute sind selbstverständlich aus der Bundeswehr entlassen worden und sind dann auch noch strafrechtlich verfolgt worden im zivilen Bereich. Also insofern, das gab es immer wieder, das wird es auch in Zukunft immer wieder geben, im Militär, aber auch in unserer gesamten Gesellschaft und da muss man natürlich regelmäßig wieder Stoppschilder hochziehen und dagegen juristisch, aber auch als Gesellschaft vorgehen.
Ist das die Härte, die man dann auch walten lassen muss? Herr Kasim, also
ich glaube, ja,
gibt mehr.
Also es ist immer eine Frage, man muss es abwägen. Wissen Sie, wir leben ja in einer schwierigen Zeit im Moment, wo wir wirklich auch absurde Dinge diskutieren, wo manchmal schon ein Wort, das man ausspricht, dazu führt, dass man den Rassismusvorwurf an sich kleben hat, was auch falsch ist. Auf der anderen Seite, weggucken geht auch nicht. Also man muss sich jeden Fall konkret anschauen und muss natürlich mit Härte und streng vorgehen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das, was dort auf Sylt passiert ist, nicht geht. Und deswegen muss man das kritisieren, auch öffentlich kritisieren. Man muss, wenn möglich und wenn nötig, und ich glaube, es ist nötig, juristisch dagegen vorgehen. Aber was nichts nützt, ist so eine Form von performativer Aufregung, dass wir jetzt, also jeder, der noch lauter schreit, der die noch drastischere Strafe fordert, der Bessere ist. Also das bringt dann auch nichts und letztlich sollte doch das Ziel immer sein, wir wollen alle miteinander friedlich und zivilisiert leben. Das heißt, ich glaube, es wäre klug, auch mal mit diesen Leuten, die da beteiligt waren, zu reden, das wurde sicherlich getan, und zu schauen, was waren deren Motive, was bringen die zu ihrer Entschuldigung vor? Und dann kann man auch das vielleicht mit einbeziehen in der, in dem Urteil.
Darf ich was, ja, Frau Diehl, sehr gerne. Sagen? Ja, ich glaube, da gibt es zwei Ebenen, die man unterscheiden kann. Die eine Ebene ist, was macht man mit den Individuen? Die versucht man selbstverständlich zurückzuholen. Die andere Ebene ist die Öffentlichkeit. Und in dem Moment, dass eine Botschaft in die Öffentlichkeit geteilt wurde, dann muss man mit der Öffentlichkeit reden. Und das bedeutet wiederum, klare Grenzen zu markieren. Und da sind zwei verschiedene Vorgänge, die man unterscheiden muss. Also die eine ist, wir reden mit den Personen und fragen, was ist die Motivation, wie kommt es dazu? Aber das andere ist ein klares Signal, dass sowas nicht geht nach außen.
Da würde ich überhaupt nicht widersprechen. Also das, ja, das sehe ich genauso.
Miteinander sprechen, in dem Moment zu reagieren, ist ja auch ein anderer Punkt. Wir haben jetzt von verschiedenen Kontexten erfahren. Frau Diehl, wie gelingt denn Widerspruch, wenn rechtsextremes Verhalten irgendwo auftaucht?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in so einer Situation jemand gibt, der sagt Stopp. Und das war in dem Fall nicht, also das ist nicht ganz ersichtlich, ob alle das gesehen haben, die bei der Party waren. Eventuell war es in einer Ecke, die Aufnahmen lassen das nicht zu. Aber ich habe andere Aufnahmen gesehen von anderen Orten, weil das ist inzwischen ein Topos geworden, in dem eine halbe Diskothek mitgemacht hat. Und eine halbe Diskothek macht dann plötzlich einen Hitlergruß. Das sind zwei verschiedene Dinge. Bei einer Situation, in der die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass man noch eingreifen kann und sagen kann, Stopp, das sollte man auf jeden Fall tun. Was man nicht machen kann, ist, sich selbst in Gefahr zu begeben. Also ich gehe nicht auf Neonazi-Partys und sage Stopp, sondern wenn ich aber in den Raum bin, wo ich mich halbwegs sicher fühle, dann wäre es sehr, sehr wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, jetzt geht's nicht weiter.
Und ich glaube, man muss das differenzieren. Das war ja auf Sylt eben gerade keine Neonazi-Party. Und auch einige andere Dinge, die man in den letzten Wochen im Internet, gerade so auf TikTok geht, das ja viral gesehen hat, das waren ja nicht die klassischen Neonazi-Partys, sondern das ist ja offenbar irgendwie als Meme im Mainstream angekommen. Das wird dann so witzig, ironisch gesungen. Man weiß gar nicht, inwieweit die Personen, die das singen, sich bewusst sind, was das bedeutet, wobei es ja keine Parole ist, die irgendwelche Zweideutigkeiten zulässt. Also aus meiner Jugend war dieser Satz, Deutschland, die deutschen Ausländer raus, ganz klar eine Neonazi-Parole. Die Leute, die das in den Mund genommen haben, das waren damals in den 90er Jahren, das waren die Skinhead-Nazis mit Springerstiefeln und Baseballschläger. Und kein Mensch, der nicht zu diesen hart rechtsextremen gehörte, hätte diese Parole jemals in den Mund genommen. Heute scheint das durch diesen TikTok-Trend eben irgendwie so in den Mainstream gesickert zu sein. Und da ist es, glaube ich, schon extrem wichtig, dass man, wenn man sowas mitbekommt, einschreitet. Eben, wie gesagt, nicht, wenn man da irgendwie einer Gruppe Rechtsradikaler gegenübersteht, aber wenn das in einem Bekanntenkreis, in einer Diskothek skandiert wird von Leuten, die das offenbar jetzt nicht als Kampfparole meinen, sondern die das irgendwie witzig finden, muss man, glaube ich, schon klar machen, das ist nicht witzig, das ist eben ein rechtsradikaler Spruch, der auch eine Aggression gegenüber einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ausdrückt.
Aber Herr Hagen, jetzt bekleiden Sie ein politisches Amt. Was sagt Ihnen das dann aus, wie sehr Rassismus und Rechtsextremismus in der Gesellschaft verfangen? Sie meinten ja, Unterhaltungswert haben Sie gerade eben schon genannt, einen TikTok-Trend sehen Sie darin. Ist so ein Gedankengut anschlussfähiger geworden dadurch?
Das weiß ich nicht. Es wäre, glaube ich, auch spannend, mit diesen Leuten mal zu sprechen, die das skandiert haben. Es ist vielleicht ein bisschen die Lust an der Provokation, gar nicht mal ein gefestigt rechtsradikales Weltbild, sondern man möchte ein bisschen provozieren, man möchte ein bisschen sich auch gegen einen vielleicht als politisch überkorrekt wahrgenommenen Zeitgeist positionieren. Und es ist ja auch was dran. Also wir haben einen Zeitgeist in den letzten Jahren ja gehabt, der teilweise politisch sehr korrekt war. Und Herr Sim hat das ja angesprochen. Ein falsches Wort und man war direkt gesellschaftlich irgendwie geächtet. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat mal vom Tugendfuhrer gesprochen. Und vielleicht ist das so eine Gegenreaktion dagegen, aber es ist eben eine völlig übertriebene Gegenreaktion. Und in dem Fall geht es halt nicht darum, dass man mal irgendwo eine sprachliche Sensibilität vermissen lässt. Und in dem Fall geht es um eine Parole, die ja rechtsextrem fremdenfeindlich ist.
Die Politologin.
Ich würde ganz gerne widersprechen. Ja, genau. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir mit einem Prozess der Normalisierung extremer rechter Gedanken zu tun haben, der fließend ist und der tatsächlich über dieses ambivalenten Bereich geht, bei dem man noch nicht sicher ist, ist es jetzt eine befestigte rechtsextreme Einstellung oder noch nicht. Und das mit dem witzig, klar, in den 70er Jahren, 80er Jahren hätten die Rechtsradikalen sowas nicht beim Lächeln gemacht. Heute schon. Also heute haben wir unterschiedliche Möglichkeiten durch rechtsextreme Gruppen weltweit mit diesem Witz zu arbeiten. Und das ist neu. Das sehen wir auch in der Forschung. Zum Beispiel Hitler-Smileys, was eigentlich ein Widerspruch an sich ist. Das ist heute möglich und das wird auch von rechtsextremen Gruppierungen propagiert. Das heißt, wir haben hier mit Gruppen zu tun, die gelernt haben, diesen Witz einzubauen und dadurch auch zu dieser Normalisierung kommen, bei dem man ganz viele Graubereiche sehen. Aber ich glaube, in Deutschland, wenn jemand im Erwachsenenalter einen Hitlergruß macht, noch den Bart mimt und nebenan Leute schreien Ausländer raus, selbst wenn die bei Lächeln machen, da weiß man schon, was man tut.
Herr Kasim, wie sehen Sie das? Herr Hagen meint, entdeckt er eine Lust an Provokation darin. Frau Diehl sagt jetzt, hier sind aber Grenzen fließend, ein Graubereich, hier muss man aufpassen. Wo positionieren Sie sich da?
Ich glaube, letztlich haben beide recht. Also natürlich muss man aufpassen. Ich glaube auch, dass die Grenzen fließend sind. Aber ja, es ist sicherlich auch die Lust an der Provokation. Das sieht man ja im politisch-rechten Spektrum, mit dem wir es hier zu tun haben. Wir sehen es auch im politisch-linken Spektrum, wo Dinge gesagt werden, wo man merkt, naja, ob die das wirklich so meinen oder ob die das überhaupt durchdrungen haben, gedanklich, da zweifle ich. Sondern es geht einfach darum, mal was zu sagen, was den Mainstream ärgert und aufregt. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich sehr aufpassen, denn gerade was TikTok angeht, da sind ja Dinge oder werden ja Dinge gesagt und mehrheitsfähig, zumindest auf TikTok, die wirklich nicht gehen. Also das ist ein Beispiel, aber ich erinnere daran, dass vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt im Rahmen des Nahostkonfliktes, auch dort Videos bei TikTok viral gehen, wo Leute Bin Laden plötzlich feiern, ja, weil der sich damals ganz klar pro Palästina positioniert hat. Also man muss schon aufpassen, was Leute da sagen und hinterfragen, meinen sie das ernst oder ist das Provokation? Das muss man auch da im Einzelfall sich anschauen.
Was wünschen Sie sich denn im Umgang mit diesen Inhalten?
Ich glaube, wir müssen grundsätzlich den Streit suchen und den Widerspruch erbringen. Das wurde hier auch schon gesagt, das ist natürlich in bestimmten Situationen schwierig. Also wenn ich jetzt auf ein Dorffest gehe und da sind lauter Neonazis oder gewaltbereite Leute, betrunken im Zweifel, dann sage ich da wahrscheinlich erstmal nichts. Aber in dem Moment, wo es möglich ist, muss man den Streit, das Gespräch suchen. Und das muss man im Fall jetzt zum Beispiel mit den Menschen da auf Sylt, das muss man auch im Nachgang tun. Also dass die jetzt zum Beispiel Rede und Antwort stehen müssen, dass die jetzt Kritik erfahren, das finde ich richtig. Die Art und Weise, wie das geschieht, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Also dass ich zum Beispiel gelesen habe im Netz, nicht nur deren Namen, sondern teilweise auch, dass Leute gesagt haben, man müsste deren Adresse veröffentlichen, also das sogenannte Doxing. Das geht nicht. Wir machen hier keine Selbstjustiz und wir brauchen auch keinen Mob, der jetzt über die Leute herfällt, sondern das muss tatsächlich juristisch aufgearbeitet werden. Und die Kritik, der sie sich stellen müssen, auch miteinander, also mit Freunden wahrscheinlich und am Arbeitsplatz, sind ja ein paar angeblich entlassen worden. Das finde ich richtig, denn Worte haben Wirkung, man trägt für seine Worte Verantwortung und wenn man so etwas macht, muss man dann eben auch mit den Konsequenzen leben.
Herr Hagen, was Herr Kasim bereits angesprochen hat, Adressen, persönliche Daten veröffentlichen online, das kann ja personengefährdend sein. In der Debatte wird das zum Teil auch als öffentlicher Pranger formuliert. Finden Sie sich in diesem Argument wieder?
Ja, so ist es ja auch gemeint als öffentlicher Pranger. Also wer die Klarnamen dieser Person veröffentlicht, möglicherweise sogar noch ihre Wohnadressen, der möchte sie an den Pranger stellen, der gefährdet sie natürlich auch damit potenziell. Und das ist, glaube ich, so ein schmaler Grat. Auf der einen Seite braucht es eine gesellschaftliche Reaktion. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem es normal wird, Ausländer rauszurufen und in dem solche Leute auch das Gefühl haben, sie können das tun, ohne dass es gesellschaftliche Konsequenzen hat. Auf der anderen Seite möchte ich nicht in einem Land leben, in dem Privatpersonen, die keine Person des öffentlichen Lebens sind, öffentlich am Pranger stehen, möglicherweise um Leib und Leben fürchten müssen, ihre Berufe verlieren und sozusagen Existenzen zerstört
das
werden aufgrund.
Das geht ihnen zu weit, zum Beispiel bei Herr Kasima, der gerade eben, gut, wenn der Jobverlust droht, dann ist das auch eine Form der Härte.
Also erstens ist das arbeitsrechtlich wahnsinnig schwierig. Da gehe ich davon aus, dass in den meisten Fällen die Arbeitsgerichte zugunsten der betroffenen Arbeitnehmer urteilen dürften, wenn sie aufgrund so einer Parole, die nicht im Arbeitsumfeld getätigt wurde, sondern auf einer Privatfeier entlassen werden. Die Frage ist, was ist damit gewonnen, wenn diese Menschen ihre Existenz verlieren, weil sie, das waren jetzt alles noch relativ junge Menschen, auf einer Party einen Fehler gemacht haben, für den ich null Verständnis habe. Also mir käme auch mit 2 Promille niemals so eine Parole über die Lippen. Aber ist es die angemessene Reaktion zu sagen, diese Menschen dürfen für den Rest ihres Lebens nie wieder einen Fuß auf die Erde bekommen gesellschaftlich? Ich glaube, da ist schon ein Stück weit Augenmaß gefragt. Aber wie gesagt, es ist eine zwiespältige Angelegenheit. Denn auf der anderen Seite muss die Gesellschaft auch klar machen, dass die so etwas nicht akzeptiert. Ich finde zum Beispiel das Lokalverbot, das diese Lokalität in Sylt erlassen hat, vollkommen richtig, vollkommen angemessen und genauso hat es zu laufen. Da muss man klar machen, Leute, die sowas rufen, sind bei uns eben nicht erwünscht.
Frau Diehl, wie viel Härte und öffentliches Verurteilen ist in Ordnung und wie viel geht zu weit?
Ich glaube, wir müssen dieselbe Regel haben für alle. Und das bedeutet, wenn jemand diese Grenze der Demokratie überschritten hat, muss man natürlich die Grenzen markieren, aber man darf niemals auf deren Grundrechte eingehen. Also das heißt, jemanden zu gefährden, indem Privatadresse herausgerückt werden, ist überhaupt No-Go. Auf der anderen Seite gibt es einen grauen Bereich, weil wir jetzt in einer Situation sind, bei der wir öffentlich machen, was uns privat ist. In dem Moment, dass man selber von sich aus Bilder postet und will damit eine politische Botschaft vermitteln, dann sollte dieses Material auch widersprochen werden in der Öffentlichkeit. Das ist was anderes, als nur einen Pranger zu machen und die private Information, die diese Person selbst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, zu veröffentlichen.
Wo man jetzt hier nochmal einordnend sagen muss, dass es noch ein bisschen unklar ist, wie das Video überhaupt an die breite Öffentlichkeit gelangt ist.
Genau, also solange wir das nicht wissen, dann dürfen wir nicht die Identitäten der Personen offen machen, sei es dem, die Person selbst hat es gemacht. Und das wissen wir nicht, wer dieses Video gepostet hat. Zumindest
ich
würd,
wenn
bisher
ich darf,
noch nicht
eine Sache sagen.
Kurz. Herr Kasim, gerne.
Ja. Nur zur Klarstellung, also als ich sagte, dass es Konsequenzen hat und dass man für seine Worte Verantwortung trägt, damit meine ich natürlich nicht, dass man auf alle Ewigkeit bis ans Lebensende geächtet ist, sondern es geht halt darum, dass man tatsächlich schauen muss, inwieweit die Konsequenzen reichen müssen. Aber klar ist, dass es Konsequenzen hat. Also wenn man so etwas schreit, dann muss es eben Folgen haben.
Also auch die Chance auf Rehabilitierung, sagen Sie?
Selbstverständlich. Also ich meine, wenn jemand besoffen so eine Party macht, das und da stimme ich Herrn Hagen zu, das ist natürlich ein No-Go und das geht nicht. Und ich finde es auch richtig, dass man da überlegt, ob man da den Job kündigt, also dass man da arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Im Übrigen, ob das nun arbeitsrechtlich möglich ist oder nicht, die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wird, ist jetzt auch sehr deutsch, wie ich das in Medien lese. Die sind jetzt, also wem auch immer da gekündigt wurde, ich bezweifle, dass die jetzt den Weg ans Gericht suchen, denn wenn das öffentlich wäre, so ein Prozess, würde ich als Reporter sofort hingehen und Fragen stellen. Und das ist auch die Frage, ob die das wollen. Also insofern, vielleicht wäre es klug, einfach zu sagen, okay, der Job ist gelaufen, die Sache ist gelaufen, jetzt lassen wir Gras über die Sache wachsen. Vor allen Dingen überlegen wir uns mal, was wir falsch gemacht haben und bessern uns und dann sucht man sich halt einen neuen Job.
Herr Hagen, Sie wollten auch noch was sagen.
Wichtig in der öffentlichen Reaktion ist eben, dass es dann auch nicht selektiv die Empörung gibt für diesen Fall, der jetzt diese Art von Extremismus betrifft, sondern wir hatten ja in den letzten Tagen auch Fälle, beispielsweise an der Hochschule in Berlin, wo Terrororganisationen verherrlicht wurden, antisemitische Parolen gerufen wurden. Wir hatten die Kalifatsdemo in Hamburg. Also ich glaube, es ist richtig, dass wir mit aller Härte unsere Demokratie, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Aber das muss eben natürlich auch zu allen Seiten passieren. Und ich fand zum Beispiel, dass der Kanzler sich jetzt geäußert hat, von der Flughöhe eine Nummer zu viel. Also dass der deutsche Bundeskanzler sich zu einem Privatvideo aus Sylt äußert, ich finde, das hat den Fall größer gemacht, als man ihn machen muss. Gibt dem Ganzen natürlich auch Auftrieb. Ich meine, dieses furchtbare Lied wird popularisiert jetzt auch durch die mediale Aufmerksamkeit. Aber es darf eben nicht der Eindruck entstehen, dass man hier bei diesem Fall von Extremismus sich empört und andere Bereiche ausblendet.
Frau Diehl, ich möchte Sie da als Politologin mal reinholen, weil gerade schon Herr Hagen meinte, dass der Kanzler sich selbst geäußert hat, das sei zu viel. Sehen Sie das auch so? Finden Sie sich da wieder?
Ich würde nicht so sehen, weil ich denke, was ich hier erkenne, ist eine symbolische Zuspitzung eines Prozesses. Und ich habe den Kanzler auch so verstanden. Es ging gar nicht so sehr um diese Person allein, sondern um einen Prozess, den man in diesem Fall sehen kann. Und insofern denke ich schon, dass man das laut sagen muss. Und alle Instanzen, auch übrigens die Landespolitik hat sich mehrfach dazu geäußert, müssen sich dazu äußern, um zu sagen, wir markieren markieren hier ein Terrain. Das ist ein Prozess. Dieser Prozess läuft seit langem. Übrigens, es gab vor kurzem wieder einen anderen Fall mit Ausländer raus und so weiter bei einer Privatschule in Schleswig-Holstein. Mhm. Da wurden 5 Schüler suspendiert und so weiter. Also, dass man dann darauf aufmerksam macht, dass dieser Prozess in Gange ist, und das sensibilisiert wiederum die andere Personen, die vielleicht später mal auch sowas sehen würden und dann sich verstärkt fühlen, einschreiten zu können.
Wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Reaktion auf das Video mal so ein bisschen zu bündeln. Die Motive Rassismus und Rechtsextremismus sind Bestandteile dieser Debatte. Jetzt könnte man auch sagen, das ist der perfekte Anlass, um genau diese beiden Themen auch aufzuarbeiten. Passiert das aus Ihrer Sicht, Herr Kasim?
Ich glaube, das passiert schon. Es passiert immer wieder. Ja, also es gibt immer wieder Vorfälle wie dieser Art, und dann muss man darüber sprechen. Ich sehe aber schon das Problem, das auch schon vorhin angesprochen wurde, dass wir tatsächlich in alle Richtungen schauen müssen. Ja, also wir hatten gerade in den vergangenen Tagen tatsächlich Ausfälle in unterschiedliche Richtungen. Es wurde genannt, die Kalifatsforderer in Hamburg, die verschiedenen Demonstrationen an Proteste und Kundgebungen an Berliner Universitäten, wo teilweise Schilder, Namensschilder an den Türen der Lehrenden mit diesem roten Ziel, mit dieser Zielmarkierung versehen wurden. Also im Grunde genommen das rote Dreieck, genau, das geht nicht. Ja, das sind Dinge, die sind nicht akzeptabel. Und ich habe ja da auch schon mehrfach mich so öffentlich geäußert. Ich finde, da ist so eine Doppelzüngigkeit, eine Doppelmoral, dass diejenigen, die das Sylt-Video und die Vorgänge auf Sylt zu Recht kritisieren, kein Wort verlieren zu dem, was da in Hamburg passiert ist, und kein Wort verlieren zu dem, was in Berlin an den Unis passiert. Und umgekehrt genauso. Die, also jetzt die Demos an den Unis kritisieren, kein Wort zu Sylt verlieren. Das ist so eine Doppelmoral. Und ich glaube, wir müssen da tatsächlich in alle Richtungen schauen und das aufarbeiten.
Wie erklären Sie sich das denn?
Das liegt daran, dass sehr viele Menschen verhaftet sind in irgendwelchen politischen Lagern und sich zugehörig fühlen. Und wenn jetzt die anderen etwas machen, so eine Überschreitung, dann kritisiert man das und zeigt mit dem Finger darauf. Aber wenn die, denen man sich selbst zugehörig fühlt, da hat man plötzlich ein bisschen mehr Verständnis. Und ich finde, wir sollten tatsächlich als Zivilgesellschaft mehr denken wie ein Richter, der also nach links und rechts schaut, sich einfach die Lage anschaut und wirklich alle gleichermaßen beurteilt, nach gleichen Kriterien. Das geschieht leider nicht.
Herr Hagen, Sie als Politiker, als FDP-Politiker, das müsste ja eigentlich ein Thema für Sie sein. Oder finden Sie sich da auch eher wieder in Lagern für Ihre politischen Botschaften?
Nein, deswegen habe ich es ja angesprochen, dass sowohl der Rechtsstaat als auch die Zivilgesellschaft nach allen Seiten, glaube ich, mit gleichen Maßstäben messen muss. Mhm. Natürlich stecken auch politische Interessen dahinter. Und dass bestimmte Politiker die einen Fälle thematisieren und die anderen lieber totschweigen, hat natürlich damit zu tun, dass man sagt, man möchte eine bestimmte öffentliche Stimmung vielleicht eher befördern, die einem Wasser auf die eigenen Mühlen ist und nicht Wasser auf die Mühlen vielleicht politischer Gegner. Als Medien, als Zivilgesellschaft, glaube ich, gibt es keine Gründe, sich solche taktischen Spielereien zu leisten. Und ich verstehe auch nicht, wenn manche sagen, wir relativieren jetzt das eine durch das andere. Das ist in den sozialen Medien sehr sichtbar gewesen. Da hat es nach Sylt häufig gehalten, ja, aber was ist denn mit der Kalifatsdemo? Und umgekehrt macht die andere Seite das genauso. Also ich kann das eine genauso verurteilen wie das andere. Und dass in Hamburg Islamisten aufmarschieren, macht doch diesen Ausfall von Sylt nicht besser und umgekehrt auch nicht.
Frau Diehl, der Vorwurf der Doppelmoral, gerne.
Ich würde es auch so sehen, dass die Maßstäbe für alle gleich sein sollte. Ich würde aber zufügen, dass wir sehr lange, sehr häufig Rechtsextremismus ignoriert haben und heruntergespielt haben. Das war auch unter anderem ein Problem bei dem Verfassungsschutz. Das wurde jetzt korrigiert, spätestens nachdem wir den Skandal von der NSU-Morde hatten. Aber das ist nicht überall so, dass solche Fälle so eine hohe Aufmerksamkeit bekommen.
Folgen auf Worte auch Taten, das fiel jetzt schon gerade eben in der Runde. Müsste das derzeit mehr besprochen werden, wenn wir über das Video sprechen?
Naja, wir sprechen seit langem über diese Spirale der Radikalisierung, die mit der Normalisierung vorkommt. Rechtsextremen Parolen und dieser Aufruf auf Gewalt, selbst wenn es erstmal verbal ist, bereitet das Terrain für die tatsächliche Gewalt. Und wir sehen jetzt, dass Gewalt im Rahmen des Wahlkampfs häufiger geworden ist und jetzt mittlerweile auch von anderen Gruppen, nicht nur von den Rechtsradikalen. Also die AfD wird auch angegriffen. Das heißt, wir kommen in einem toxischen Klima, in dem politische politische Differenzen mit Gewaltangriffen scheingelöst werden. Dieses Klima kenne ich von den Untersuchungen aus dem Wahlkampf in Brasilien, wo Bolsonaro gewählt worden ist. Bolsonaro selbst war Opfer eines Angriffs, eines Messerangriffs, ist fast daran gestorben und danach gewählt worden. Davor ist eine Kandidatin der Linke Partei umgebracht worden und man hat eine Explosion von Gewalt unter Parteianhängerinnen untereinander oder auch gegen zivilen Gruppen. Und diese Situation finde ich sehr, sehr bedenklich und sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, wir sind ein bisschen reingerutscht jetzt in diesem Wahlkampf.
Es setzt sich sehr viel in solchen Fällen ja auf diejenigen drauf, die verantwortlich gemacht werden für eine Tat. Müsste es mehr auch um den Fokus auf die Handlungen gehen, also das Gewaltpotenzial, Herr Kasim?
Der Fokus muss sicherlich darauf sein, aber ich bin überzeugt, dass, weil gerade dieser Begriff auch viel Spirale der Gewalt und als ginge es jetzt in eine Richtung. Ja, das tut es. Ich glaube, dass es, oder ich sehe auch, dass es, was solche Worte, solche Lieder, solche Handlungen angeht, dass es da massiv eine Verschiebung des Sagbaren gegeben hat in den vergangenen Jahren. Das hat sehr viel zu tun mit dem Erstarken der AfD, die das hoffähig gemacht hat, bis in die Parlamente hinein, wo so geredet wird, in diesem Ton. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, es gab auch schon, und das ist genau das Ergebnis solcher Debatten und solcher Diskussionen, und dass wir uns öffentlich darüber streiten und auch echauffieren und dass es Konsequenzen hat. Es ist ja auch vieles besser geworden, ehrlicherweise. Wenn wir mal daran denken, wir haben heute übrigens 31. Jahrestag des Mordanschlags von Solingen 1992 am 29. Mai. Dann ein paar Monate später passierte der Mordanschlag in Mölln, wo auch Rechtsextremisten Menschen umgebracht haben, verbrannt haben in einem Haus. Und da gab es im Nachgang bei der Trauerfeier, da war Norbert Blüm damals da, Minister, und der Außenminister Kinkel, Helmut Kohl als Bundeskanzler ging nicht zu der Trauerfeier. Und der damalige Regierungssprecher Dieter Vogel sagte dann auf der Bundespressekonferenz auf Nachfrage, warum denn der Kanzler nicht hinginge, wir wollen ja jetzt nicht in einen Beileidstourismus verfallen. Das ist eine Aussage, die wäre heute zum Glück nicht mehr möglich. Also wenn das ein Regierungssprecher heute sagte, hätte das Konsequenzen für ihn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob das in ein paar Jahren noch so ist, wenn die AfD noch stärker wird. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, dadurch, dass wir immer wieder reagieren und auch Grenzen ja schon auch immer wieder gesetzt haben und Stoppschilder hochgezogen haben, hat sich auch einiges verbessert.
Reagieren ist das eine Wort. Prävention zu betreiben wäre ein anderer Ansatz vielleicht. Herr Hagen, sehen Sie dazu die Möglichkeit als Politiker?
Wir brauchen Prävention natürlich. Das beginnt in den Schulen. Kann mir auch vorstellen, dass viele, die jetzt zum Beispiel auf diesem Video waren, gar nicht mehr wissen von Solingen, von Mölln. Das waren ja Pogrome, bei denen auch solche Parolen gerufen wurden. Ich glaube, dass wir in der Politik und in der Gesellschaft, in der öffentlichen Debatte zweierlei brauchen. Wir brauchen einerseits eine klare Abgrenzung gegen Extremismus. Also klare Stoppschilder dort, wo der Boden unserer freiheitlichen Gesellschaft verlassen wird. Aber diesseits von dieser Grenze brauchen wir einen offeneren Diskurs. Weil wir haben ja in den letzten Jahren zweierlei erlebt, was einerseits vielleicht widersprüchlich ist, andererseits vielleicht auch miteinander zusammenhängt und zu tun hat. Nämlich einerseits, dass die Grenzen des Sagbaren manchmal aufgeweicht wurden, hin zu den Extremen.
Woran machen Sie das fest?
Das hat sehr viel natürlich mit der AfD zu tun, die noch vor 10 Jahren die Leute empört hätten, die gehen heute so ein bisschen durch. Übrigens auch die Aiwanger-Debatte war, glaube ich, ein Beleg dafür. Die Debatte wäre vor 10 Jahren oder vielleicht auch noch vor 5 Jahren anders gelaufen in der Öffentlichkeit, als sie jetzt gelaufen ist. Also wir haben da ein bisschen eine Verschiebung oder eine Aufweichung, Grenzen des Sagbaren. Auf der anderen Seite haben wir...
Aber auch, was andere Parteien daraus machen, was ihnen vorgegeben wird an politischen Wording oder politischer Kultur vielleicht. Ich meine, die AfD ist eine Partei, bei der wir sagen können, ja, sie prägt auf jeden Fall das politische Klima in Parlamenten und in der Gesellschaft, aber es kommt auch darauf an, wie die anderen Parteien damit umgehen und ob sie sich dem nicht auch anschließen.
Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die anderen Parteien sich dem anschließen. Das ist ein Vorwurf, der manchmal erhoben wird von Seiten der politischen Linken. Die bürgerlichen Parteien würden da der AfD irgendwie nachlaufen. Das ist aber das, was ich sagen wollte, der zweite Aspekt. Nämlich, was wir gleichzeitig erleben, ist der Versuch, den Debattenraum einzuengen. und die Grenzen des Sagbaren da eher wieder zu verengen und alles, was rechts der Mitte ist, irgendwie in eine rechtsextreme Ecke zu rücken. Und ich glaube, dass das miteinander zu tun hat. Ich glaube, dass das beides gefährliche Tendenzen sind. Wenn man den Leuten jahrelang erzählt, wenn du Kritik an der Merkel-Flüchtlingspolitik übst, dann bist du ja rechtsextrem, dann bist du ja quasi schon AfDler. Wenn du die Corona-Maßnahmen hinterfragst, dann bist du ja ein Querdenker, bist du ja quasi auch schon rechtsextrem. Wenn man das mit allen möglichen Themen macht und den Leuten eigentlich innerhalb des legitimen Meinungsspektrums, die vom Mainstream aber abweichen, sagt, du und deine Meinung, das ist ja rechtsextrem. Irgendwann zucken die über den Schultern und sagt, ja mein Gott, dann ist es halt so. Also, dann wähle ich die AfD. Das heißt, wenn alles rechtsextrem ist, ist irgendwann auch nichts mehr rechtsextrem. Ich habe ein Beispiel, gerade letzte Woche, da hat ein Chef einer linken NGO Christian Lindner vorgeworfen, er würde rechtsextreme Narrative verbreiten, weil er gesagt hat, wir sind jetzt in Zeiten knapper Haushaltskassen, da müssen wir priorisieren und können uns nicht mehr jeden Radweg in Peru finanzieren.
Genau, es handelte sich um ein ZDF-Interview, um das Thema Haushalt. Und Herr Lindner meinte, man könne nicht mehr jeden Radweg in Peru mit
deutschen Steuergeld finanzieren. Und wenn jetzt die Forderung, Haushaltsmittel zu priorisieren und die Sinnhaftigkeit einzelner Entwicklungshilfemaßnahmen in Frage zu stellen, wenn das schon rechtsextrem ist, dann hat rechtsextrem seine Bedeutung verloren. Und das ist eben auch gefährlich, weil dann ist das, was wirklich rechtsextrem ist, führt dann irgendwann auch zu einem Schulterzucken.
Okay. Ich ordne nochmal ganz kurz ein, damit auch das Publikum mitkommt an dieser Stelle. Der Vorwurf kam aus dem Reihen des Vereins Campact, der auch Online-Kampagnen organisiert. Und laut dem Geschäftsführer von Campact, habe Lindner eine Argumentation bedient, die aus der rechtspopulistischen oder auch aus dem rechtsextremen Spektrum kommt, beziehungsweise ausgebreitet worden sei, um Entwicklungszusammenarbeit zu delegitimieren. Hier geht es gerade so ein bisschen um politische Debattenkultur. Also ich entnehme Ihren Worten, Herr Hagen, mangelnde Differenzierung, Tabus fallen bzw. Grenzen werden dadurch auch aufgelöst und ein Gewöhnungseffekt tritt ein.
Ja, ich würde es auf den Nenner bringen, wir brauchen eine offenere Debatte in der Mitte, aber dafür eine harte Abgrenzung zu den Rändern.
Okay, Sie als Journalist, Herr Kasim, Sie haben ja auch immer einen guten Blick auf die Debattenführung. Wie stehen Sie dazu?
Im Großen und Ganzen stimme ich dem zu. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe im vergangenen Jahr bis in dieses Jahr hinein. Ich bin sehr viel mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren und habe mit Leuten gesprochen über Debattenkultur und über was man noch sagen kann. Und man hört ja schon all die Jahre, man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen. Ja, also die Meinungsfreiheit ist abgeschafft. Das ist natürlich Unsinn. Das stimmt nicht. Man kann alles sagen. Man muss dann aber eben mit den Konsequenzen leben, so wie die Menschen auf Sylt jetzt, die da an dieser Party teilgenommen haben, mit den Konsequenzen leben müssen. Sie können das von mir auch sagen im Video, aber dann hat das eben Folgen. Aber was ich schon sehe, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die dann, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ein falsches Wort sagen oder einen Begriff nutzen, der nicht vielleicht mehr politisch korrekt ist. Und ich komme zum Beispiel aus Norddeutschland, vom flachen Land, da sagt man nicht Schaumkuss oder Schokokuss, sondern da sagt man was anderes. Und das ist natürlich so, dass man sagen muss, Leute, also das ist ein Wort, das sollten wir nicht mehr nutzen für schwarze Menschen. Das ist beleidigend, das war rassistisch, ist rassistisch, war schon immer rassistisch und so sagt es nicht mehr. Aber wenn man dann mit dem Zeigefinger auf diese Leute zeigt und sagt, ihr seid Rassisten, dann sind die eingeschüchtert. Dann haben die das Gefühl, wir können eigentlich nicht mehr richtig frei sprechen. Hm. Und dieses, an mir prallt sowas ab und ich bin den täglichen Streit und die Debatte gewohnt und suche ihn ja auch. Aber es gibt sehr viele Menschen, die das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr sagen. Jetzt gibt es natürlich ganz klar dieses Lied Deutschland den deutschen Ausländer raus, das ist nicht sagbar. Das müsste wirklich jedem klar sein, auch mit ein paar Bier im Kopf. Aber es gibt eben bestimmte Dinge, wo man sich wirklich überlegen müsste, ist das schon extremistisch? Und da teile ich die Ansicht von Herrn Hagen, wenn dann solche Dinge schon als rechtsextremistisch abgetan werden, dann verliert das irgendwie seine Bedeutung.
Frau Diehl, eine Frage bleibt jetzt.
Ich würde vorher auf die Fragen vorhin eingehen wollen, weil es entsteht den Eindruck, dass es alles, es zerfällt alles. Und wir haben Ergebnisse von den Projekten Normalisierung der extremen Rechte. Das ist ein Projekt, das mit vielen Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Orten der Welt zusammengeführt wird. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass der Prozess der Normalisierung, den Ruth Wodak für Österreich sehr gut bilderhaft dargestellt hat, zeigt, dass durch rechtspopulistische Parteien Ideen und Ideologien also Versatzstücke von Ideologie, die nicht sagbar sind in einem demokratischen Kontext, in den demokratischen Kontext reingespült werden, dann werden sie wiederholt, weil man dann Medienaufmerksamkeit darauf hat. Dann gibt es eine Reaktion, dann gibt es da dann auch partielle Annahmen. Und dann zirkulieren sie weiter als affirmativ. Und das ist nicht nur durch eine Partei, sondern das machen wir alle mit. Und wir haben diese Prozesse in verschiedenen Ebenen der Gesellschaft. Und jetzt zu sagen, nee, das ist nur, weil man dann das Gefühl hat, man kann das nicht sagen, was man denkt. So einfach ist es nicht. Wir sind schon ein Stück weit verrutscht. Und Selbstverständnisse, die früher nicht zur Demokratie gehörten, sind jetzt Teil von unserem Alltag. Und wenn ich sage, wenn Sie sagen, Herr Kasim, dass Sie Leute treffen, die sagen, wir können das gar nicht mehr sagen, was wir meinen. Genau das zeigt, wie Topoi aus der extremen Rechte jetzt salonfähig geworden sind und werden für wahr gehalten. Man hat diese paradoxe Situation, dass eine Kamera der Öffentlich-Rechtlichen vor einen AfD-Anhänger gestellt wird und sagen, jetzt können Sie alles sagen. Und dann kommt die Antwort, ich sage es nicht, weil Sie sowieso mich nicht sagen lassen. Also das ist auch ein Produkt von dieser Zirkulation.
Aber trotzdem, egal ob es stimmt oder nicht, muss es uns doch umtreiben, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung, das zeigen Umfragen, eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, die Meinungsfreiheit ist heute nicht mehr gegeben, man darf nicht mehr frei reden, ja, offen sagen, was man denkt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber allein, dass es so empfunden wird, ist doch ein Problem. Und ich glaube, da brauchen wir eine andere Debattenkultur in Deutschland.
Ja, wir haben auch einen Teil der Bevölkerung, die empfindet, dass die christliche weiße Gesellschaft in Europa bedroht wird. Das haben wir auch. Und das ist auch natürlich ein Ergebnis von diesem Normalisierungsprozess, in dem übrigens nicht nur die Rechtsextremen und Rechtspopulisten beteiligt sind, sondern wir alle.
Frau Diehl, wir sind jetzt in den letzten Minuten. Ich würde ganz gerne Sie nochmal bitten, kurz und knapp klarzumachen, wie entsteht denn eigentlich so ein Code? Wie wird so ein Popsong, so eine Dance-Hymne auf einmal zu einem rechtsextremen Symbol? Und kann ein Verbot also eines Liedes überhaupt etwas bewirken?
Nur punktuell, der Verbot wäre nur punktuell was bewirken. Viel effektiver wäre die Aneignung und Perversion, also derselbe Mechanismus wie am Anfang war. Ich habe ja schon gesehen, dass das Lied jetzt in Kreuzberg ganz anders gesungen wird. Dadurch gibt es auch wieder eine Subversion der Inhalte, die vorher nicht da war, weil der ursprüngliche Lied damit mit den ausländerfeindlichen Parolen nicht zu tun haben, dann wird es nochmal eine Schleife gedreht. Also im Grunde wird diese Schleife immer weiter gedreht. Das ist eine neue Dynamik, die jetzt möglich ist, weil wir in einer Situation sind, die sehr stark geprägt wird von sozialen Medien. Und die Kommunikation in diesen sozialen Medien basiert unter anderem auch auf Aneignung von Inhalte. Mhm. Und die nehme ich mir an, die verändere ich und dann spule ich wieder raus mit einer verschobenen Bedeutung sozusagen. Das Verbot kann punktuell helfen, weil man dann die Situation nicht mehr entsteht, aber es werden andere Lieder geben und dann wird es auch weitergehen.
Ganz kurz an Sie, Herr Hagen, Sie haben ganz kurz Zeit. Wie stehen Sie dazu? Kann das zurückgekapert werden oder ist das Verbot die einzige Möglichkeit, mit dem Song umzugehen?
Also ich fand das schön zu sehen, dass die Leute darauf Nazis rausskandieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich der bessere Weg ist als ein Verbot. Klar ist bei Events wie jetzt dem Oktoberfest, dass das in Bierzelten nicht gespielt wird, weil es einfach sonst zu Szenen kommt, die man da nicht haben will. Übrigens auch nicht vor den vielen ausländischen Touristen, die man dort hat. Da verstehe ich das, da finde ich das auch in Ordnung. Mhm. Grundsätzlich wird man dem mit Verboten nicht haben. Aber eine Kaperung durch Leute, die sagen Nazis raus, gerne, super, finde ich eine gute Parole.
Der Wiesenchef hat ja schon angekündigt, es nicht zu spielen. Herr Kasim, Sie haben das allerletzte Schlusswort, ganz kurz. Wie stehen Sie dazu? Zurückkapern, ja oder nein? Oder lieber einfach verbieten?
Na, zurückkapern auf jeden Fall. Das fand ich auch toll, wie das da in Berlin gemacht wurde. Mir tut übrigens auch der Künstler Gigi D'Agostino leid, der mit dieser ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun hat. Also der hat, wenn ich es richtig verstehe, was ich gelesen habe, ich kannte den vorher nicht, der ist kein Rechtsextremer, der ist überhaupt nicht politisch und jetzt wird sein Lied da so missbraucht.
Das vor gut 20 Jahren rauskam.
Genau. Grundsätzlich ist meine Haltung, also man kann eine Geisteshaltung nicht verbieten. Also man kann vielleicht ein Lied verbieten. Ich finde das richtig, dass man das auf bestimmten Festivitäten nicht macht, damit es da nicht missbraucht wird, damit es da nicht diese Szenen wieder gibt. Aber eine Geisteshaltung kann man nicht verbieten. Das geht bis hin zu Parteiverbot. Das bringt letztlich nichts. Man muss diesen Geist bekämpfen. Und das kann man nur im Streit, durch Bildung, durch Diskussion.
Und damit sind wir am Ende unserer Diskussion. Das Thema unserer Sendung war das Sylt-Video. Meine Gäste waren der Journalist und Autor Hasnain Kasim, da haben Sie gerade gehört. Die Politologin Paula Diehl war dabei und der FDP-Parteichef aus Bayern, Martin Hagen. Vielen Dank für Ihre Meinung in dieser Runde. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.